Steigere dein Selbstbewusstsein und schaffe mit unserem Podcast eine Realität nach deinen Vorstellungen. Viel Freude beim Zuhören und Umsetzen. Hier ist auch schon dein Gastgeber, Philipp.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Erfolgsrhythmus, deinem Podcast zu den Themen Schlagzeug, Musik und Kreativität im Allgemeinen. Und heute habe ich einen Gast zugeschaltet aus meiner Sicht tiefsten Bayern. Und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man das auch. Aber das darf man hören, denn ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Für mich ein Beweis für authentischen Dialekt, für ein frohes Gemüt und für Liebe zur Musik. Denn wir haben uns letztes Jahr auch im Auftrag oder besser gesagt in der Mission Blasmusik kennengelernt, denn ich wollte meine Arrangierkenntnisse erweitern, um eigene Stücke für böhmische Besetzung zu schreiben und bin dann auf den Gründer der Melikus Akademie aufmerksam geworden, seines Zeichens begnadeter Flügelhornist, studierter Musikpädagoge, und heute Abend hat er sich Zeit genommen, gerade noch eine Brezen, wie man bei ihm sagt, vertilgt. Und jetzt mein Gast, Daniel Käsbauer. Hi Daniel, schön, dass du heute Abend Zeit hast.
Hallo Philipp. Ja, herzlichen Dank für die sehr, sehr schönen Worte. Ja, die letzten Fetzen der Brezen hängen noch in den Zähnen. Danke, dass du gewartet hast.
Da sind wir ja froh, dass du jetzt keinen Auftritt spielen musst, Daniel. Denn ich habe mir sagen lassen, als Flügelhornist stören zur Krüme, als Schlagzeuger habe ich auch manch Locke schon vor einem Marsch mit einer Currywurst nebendran gespielt, aber als Bläser ist es ja nicht so das wahre, gell?
Na, ist gefährlich tatsächlich, ja genau. Ja, ganz kurz, danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns nach der Zeit von der Melikus Akademie jetzt wieder sehen und uns über böhmische Blasmusik und eben ein bisschen drumherum uns unterhalten können. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank.
Ja, sehr gern, Daniel. Ich habe, wie gesagt, dir zu danken, dass wir den Abend miteinander hier verbringen und diese Folge gestalten dürfen. Und wenn sich jetzt jemand fragt, okay, Erfolgsrhythmus, da geht es doch eigentlich um Schlagzeug. Was hat es die Blasmusik damit zu tun? Keine Sorge, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Denn so unscheinbar ein Polka-Groove oder ein Walzer-Groove erscheinen mögen, da steckt ganz viel drin und ganz viel dahinter. Und der Schlagzeuger, kommen wir bestimmt gleich noch drauf, hat da eine ganz wichtige Rolle, auch in der böhmischen Besetzung.
Absolut, ja.
Ja, lieber Daniel, die böhmische Besetzung ist eigentlich auch, denke ich, ein richtiges Stichwort. Denn, so war es zumindest bei mir, die ersten Schritte mit böhmischer Blasmusik ging ich im Musikverein. Wie war es denn bei dir? Ich habe so das Bild im Kopf, dass der kleine Daniel mit dem Flügelhorn unterm Arm durch das bayerische Dorf läuft, in das Probelokal und dann einfach einmal die Woche im Musikverein das Flügelhorn spielt. Wie war es denn bei dir? Wie war dein Weg zur Musik?
Ja, du bist gar nicht so weit weg, aber tatsächlich, und das wissen die wenigsten, war mein erstes Instrument das Schlagzeug. Mhm. Ich habe mit 7 Jahren begonnen, Schlagzeug zu lernen. Das war so, mein großer Bruder war da letztendlich ein Vorbild. Der hat zwar nicht Schlagzeug gelernt, sondern der war, hat Akkordeonunterricht bekommen. Und so kam ich im Prinzip in die Berührung mit der Musik in ganz allgemein, einfach weil wir jede Woche ja meinen Bruder zur Musikschule bringen mussten. Und wieder abholen und hin und her, und dann läuft man in der Musikschule so an diesen Übezimmern oder an den Unterrichtszimmern vorbei und dann hört man das und dann hört man das und hin und her. Aber irgendwann letztendlich war dann die Entscheidung gefallen, dass ich Schlagzeug lernen möchte, und habe das dann 2 Jahre wahnsinnig erfolgreich gemacht. Ja, also ich hoffe, man hört die Ironie. Bis ich mich dann mit 9, also nach 2 Jahren Unterricht, dann für die Trompete entschieden habe. Mhm. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich da genauso fleißig war wie beim Schlagzeug. Aber ja, Letztendlich bin ich dann bei der Trompete hängen geblieben, beziehungsweise habe mir dann auch irgendwann mal ein Flügelhorn gekauft und habe dann im örtlichen Musikverein hier in Seebahn, das ist mein Heimatdorf, dann mit dem Trompete und Flügelhornspielen angefangen in der Blasmusik.
Mhm. Was war dein Hauptbeweggrund, damals zu wechseln vom Schlagzeug zur Trompete oder zum Flügelhorn?
Ich wollte noch was anderes machen. Also das ist tatsächlich schon wirklich lange her, dass ich jetzt nicht mehr reflektieren kann, was jetzt da wirklich der Initial... Doch, Moment, warte mal. Es gab damals so eine CD, die hieß Pommes Fritz und Edelweiß. Vielleicht kennst du die.
Nee, aber das klingt so nach Volksmusik, Schlager.
Ja, richtig, in die Richtung geht's, aber von Kindern und Jugendlichen gemacht. Mhm. Ja. Und zumindest die Sänger. Also die haben halt irgendwelche eben Volksmusik und Schlager halt eben da gesungen, die Kinder. Und da kam irgendein Lied, wo eben die Trompete sehr stark dominiert hat. Und da war ich dann, als ich das gehört habe, wusste ich, okay, das Instrument möchte ich auch lernen. So war es genau. Und entsprechend, als dann ja eben das mit dem Schlagzeug halt nicht so wahnsinnig erfolgreich war, eben war dann der Wechsel auf die Trompete dann eben der nächste Schritt. Und genau, das war so der Weg damals.
Mhm. Ja. Das ist jetzt interessant, Daniel, denn ich habe damals auch Trompete gelernt, nehme sie aber jetzt heutzutage nur noch an Weihnachten zur Hand und für 15 Weihnachtslieder zweite Stimme reicht der Ansatz auch noch.
Ja, ja.
Genau.
Gut, ich nehme die Schlagzeugsticks sehr selten in die Hand, tatsächlich, weil ich habe keins mehr, kein Set mehr, ich habe auch keinen Platz. Und vielleicht kaufen wir mal ein elektrisches, keine Ahnung. Aber jetzt momentan wüsste ich gar nicht, wann ich das noch machen sollte, damit es irgendwie Hand und Fuß hat.
Das heißt, schon damals war die Freude an der böhmischen Blasmusik da. Das wurde dann ja gegen später noch sehr konkret, also die Leidenschaft für böhmische Blasmusik, durch dann ja 2013 sogar eine eigene Besetzung gegründet, Mission Böhmisch. Und ihr wart zusammen... Ja, rund 8 Jahre, wenn ich richtig recherchiert habe, auf den Bühnen hier in Deutschland, aber auch in Österreich zum Beispiel beim Woodstock unterwegs.
Ja.
War auch sehr erfolgreich bei der Europameisterschaft der böhmisch-mährischen Blasmusik. Wie war da die Zeit hin zur Mission Böhmisch? Du hast ja Musikpädagogik studiert. Wurde im Zuge des Studiums der Wunsch geweckt, da eine eigene Besetzung zu gründen? Oder wie kam Mission Böhmisch damals zustande?
Also der Weg hin zu böhmischer Blasmusik war eigentlich, der ist halt gekommen, ohne jetzt konkret, dass ich da, wie soll ich sagen,
es war nicht geplant.
Also,
es ist passiert.
Nein, es war nicht geplant. Es war irgendwie so, im Musikverein, wenn wir irgendwie so Les Humphreys in Konzert gespielt haben oder irgend sowas, das habe ich immer nie gern gespielt, sondern ich wollte immer Polka spielen, ich wollte Walzer spielen, ich wollte Marsch spielen.
Mhm, ja.
Und es hat mir immer viel mehr gefallen und irgendwann, als das Internet aufkam, bin ich mal auf die Seite von den Musikverlagen, die damals schon eine Homepage hatten, und haben wir halt da so ein paar Demos angehört und irgendwie dann bin ich da in dem Bereich dann in Berührung mit dieser mährischen Blasmusik gekommen. Also Vlado Kumpan gab es ja damals dann, Blaskapelle Gloria noch, ja, die waren da sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Und das fand ich einfach wahnsinnig schön, hat mir sehr, sehr gefallen.
Ja.
Auch natürlich dieses hohe Spielen und so, das hat mich natürlich auch fasziniert da bei den Mähren. Und ja, also von daher war so der Weg in Richtung böhmische Blasmusik, dass mir das einfach viel besser gefällt als manche konzertante Literatur. Und dann gab es zwei Ensembles damals, bei denen ich mitgewirkt habe. Das war so ab 2011, 2012 so ungefähr. Und das waren aber eben so Notzil-Brass-Besetzungen eigentlich, ne? So von der Größenordnung her, ne? Oder Blechhaufen, ne? Wie man es kennt. So kleine Besetzungen.
Mhm, ja. Vielleicht Quintett oder in die Richtung.
Ja, genau. Ja, richtig, genau. Und dann war meine Idee, boah, es wäre doch eigentlich mal cool, wenn man beide Ensembles vereinigen würde. Noch ein Schlagzeuger hatte die andere Besetzung dabei, aber eben mal beide Besetzungen zusammen und mal wirklich böhmische Blasmusik zu machen, Egerländer Blasmusik zu machen, halt auf einem höheren Niveau als quasi, ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, aber halt ein höheres Niveau als halt der, ich sage jetzt mal, Musikverein oder die Musikkapelle. Mhm. Und dann haben wir uns mal verabredet, haben uns getroffen und irgendwie, es hat halt jeder Bock drauf gehabt. Und dann haben wir gesagt, komm, da machen wir ein Debütkonzert. Der Name war dann relativ schnell gefunden, eben Mission Böhmisch. Und dann war, ich glaube 2014, war dann das Debütkonzert. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber ist egal. Jedenfalls ging das dann so dahin. Wir haben immer zwei Konzerte im Jahr gespielt oder mal so einen Auftritt irgendwo, wenn wir gebucht wurden. Und ich habe dann 2015 erst mit dem Musikstudium begonnen, mit dem Musikpädagogikstudium. Es ist ja kein künstlerisches, sondern nur ein pädagogisches Studium gewesen in Mainz am Peter-Cornelius-Konservatorium. Und die Europameisterschaft war ja erst 2017. Also da habe ich ja 2 Jahre lang studiert gehabt. Das war einfach, wir haben die Nähe zur EM quasi genutzt, die war in Bamberg da im Jahr 2017, und da ich aus meinem ersten Studium, einem Studium der Wirtschaftspädagogik, da war ich in Nürnberg, da habe ich von 2013 bis 2016 studiert und habe dann eben Kontakt nach Bamberg geknüpft und bin da immer mal wieder dann von Nürnberg aus nach Bamberg in die Probe gefahren und habe da mitgespielt. Und dann war natürlich klar, als die Bamberger dann die Europameisterschaft ausgetragen haben, dass eben mich dann gefragt haben, ob ich da nicht auch mitmachen möchte mit meiner Mission. Und da war dann eigentlich die Überlegung, das war dann eigentlich sehr eindeutig, alle hatten Bock, nicht ahnend und nicht wissend, was das für einen Aufwand bedeutet, auch wenn es nur 6 Titel sind, die man vorbereiten muss, aber und auch tatsächlich der nervenaufreibende Part oder Aufwand, der da dahinter steckt. Also das ist echt Wahnsinn, weil wir in der Höchststufe antreten mussten. Die Regularien geben vor, wenn du professionelle Musiker in deinen Reihen hast, die also schon fertig sind mit dem Studium, dann musst du in der Höchststufe antreten. Und das war, das war schon eben, war schon aufwendig. Und aber letztendlich am Tag der Europameisterschaft dann, da war so ein, so ein Feuer irgendwie, das da gebrannt hat. Und das haben wir, irgendwie haben wir das geschafft, dass wir dieses Feuer auf der Bühne im Prinzip dann immer noch, also dass es da immer noch brennt und dass wir das Publikum und letztendlich auch die Jury haben ja anstecken können. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir dann den Europameistertitel da gewonnen haben.
Ja, das ist dann schon einfach cool, wenn man das auf den Punkt wirklich so, man sagt immer abliefern kann oder einfach dann vortragen kann. Dann ist ja auch nicht gewährleistet. Man investiert ja dann, sagen wir mal, 1 Jahr in die Vorbereitung. Ich glaube, man kann 1 Jahr vorher die Pflichtstücke schon einsehen in der Literaturliste und hat dann eben die Zeit für die Vorbereitung. Und ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Also jede Probenvorbereitung oder Konzertvorbereitung ist ja mit Organisation, mit Vorbereitung und Planung verbunden. Ja. Jedoch ist da der Druck doch geringer als bei so einem, ist ja schon eine Art Wettbewerb.
Ja.
Und die Öffentlichkeitswirksamkeit und die Sichtbarkeit ist auch eine andere.
Naja, und man muss, also es wäre ja gelogen, wenn man da nicht hinfährt, um nicht zu gewinnen. Mhm. Ja, also man möchte natürlich dann, vor allen Dingen, wenn man in der Höchststufe antritt, wirklich da auch abliefern. Und natürlich, also jeder will gewinnen. Das ist ja, also wie gesagt, ich würde jetzt sagen, wer auf so einen Wettbewerb hinfährt, um nicht zu gewinnen, der, warum fährt er dann hin? Ja. Und das hat natürlich zusätzlichen Druck geschaffen, wo man sagt, hinterher natürlich, klar, den hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Weil es eh so kommt, wie es kommt. Mhm. Ja, also ich weiß zum Beispiel noch, eine andere Verein, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Verein war oder eine Kapelle, die haben wahnsinnig gut gespielt. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Stufe die angetreten sind. Und dann kiekst im letzten Stück oder spielt der Trompeter in den Abschlag rein.
Okay.
Ja? Also so tap, 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 tap. Und dann wäre große Trommel gekommen und der Trompeter spielt den Abschlag.
Ja.
Und dann denkst du, und mir hat's, ich bin so erschrocken und habe mir echt gedacht, oh Gott, mir tun die so leid irgendwie, weil das muss natürlich bewertet werden, dieser Kiekser. Und von daher sage ich eben, es kommt so, wie es kommt. Du kannst es dann nimmer, du hast kaum mehr Einfluss irgendwie, auch als Dirigent, ja, wenn da einer reinkickst oder reinspielt, dann ist es so, dann kannst du nichts machen. Und von daher wäre es, glaube ich, schon günstiger gewesen, sich im Vorfeld genau diesen, ja, Glaubenssatz sich einfach zu nehmen oder sich einfach einzureden, so ungefähr, es kommt eh so, wie es kommt. Ja. Man kann es nicht großartig beeinflussen, meiner Meinung nach. Ja. Das Schicksal ist halt dann einfach dann da. Mhm.
Ja, wie hast du es dann trotzdem geschafft, die Vorbereitung auf eine Weise zu gestalten, dass auf der einen Seite die gewisse Forderung da ist, ja, auf der anderen Seite aber auch nicht so viel Druck auf die Musiker ausgewirkt wird. Mhm. Klar, da waren jetzt Profis dabei, die, ja, das ist wahrscheinlich noch was anderes, aber trotzdem sollte ja der Spaß an der Musik trotzdem nicht verloren gehen. Wie hast du das geschafft in dieser Zeit?
Also, das war das Kollektiv auf jeden Fall. Mhm. Also, weder ich alleine noch einzelne Musiker, vor allen Dingen auch die Profis alleine, eben, das geht nicht als Einzelleistung, sondern das ist eine Gemeinschaft, eine Gruppe, die das gleiche Ziel verfolgt. Mhm. Da war das Commitment da, wir fahren dahin und wir wollen das Ding gewinnen. Und wie habe ich das damals geschafft? Also, es hat mich schon belastet, bin ich ganz ehrlich. Aber irgendwie geht es trotzdem weiter. Auch wenn du manchmal, ich habe in der Probe schon manchmal die Situation erlebt, also wir sind da, glaube ich, alle an unsere Grenzen gestoßen damals. Mhm. Aber eben, es muss ja irgendwie weitergehen. Also du kannst ja nicht dann eine Woche vor dem Wertungsspiel oder vor der Veranstaltung dann sagen, ja, wir melden uns jetzt ab. Ja? Mhm. Also eben, und es war teilweise echt nicht gut, meiner Meinung nach, was wir da in der Probe gemacht haben. Das lag auch an mir ein Stück weit, weil ich auch irgendwann mit meinem Repertoire am Ende war. Mhm. Ja. Aber eben, es muss irgendwie, muss es weitergehen. Und dann hält die Gruppe aber letztendlich doch zusammen. Und das war damals unser, eben, dieser Zusammenhalt und dieses Feuer, das dann da eben schon im Einspielraum vor dem Auftritt, du kriegst ungefähr eine Stunde oder so vorm Wertungsspiel so ein Stimmzimmer, so ein Einspielraum. Und da hat man schon gemerkt, da haben wir noch ein paar Stellen angespielt. Das war übel. Das war richtig übel. Weil sich das so, ja, das ist fast ein unbeschreibliches Gefühl gewesen. Das war so ein Wille da, wir reißen das Ding heute. Und das hat irgendwie jeder gehabt. Und wir sind auf die Bühne rauf und zack, ja, es hat funktioniert. Eben.
Ja, cool. Ja, das ist dann vielleicht auch immer eine gewisse Entwicklung. An deren Ende dann einfach jeder voll dabei ist und dass es dann klappt. Ja,
ja, das stimmt. Man muss aber noch dazu sagen, das habe ich von manch anderen Musikkapellen oder Gruppen, die Europameister wurden, dann doch auch erlebt, dass die dann ja schon etwas arroganter gegenüber anderen aufgetreten sind. Und das finde ich ist immer, also die Entwicklung bleibt nicht nach diesem Wertungsspiel da stehen, sondern es muss eigentlich immer weitergehen, meiner Meinung nach.
Ja, ich denke, man kann immer noch an Details arbeiten und besser werden.
Ja, also man darf schon stolz sein, meiner Meinung nach, aber man darf jetzt, finde ich, nicht die Nase über den Augen tragen. Also ist schwierig. Aber von daher sagt ihr, also dieser Entwicklungsprozess darf dann, der muss weitergehen. Der darf nicht an mit der Preisverleihung, sage ich mal, dann enden, sondern da muss man lernen, auch mit sowas umzugehen, finde ich jetzt persönlich, mit so einem Titel und mit so einer Ehre auch.
Ja, wir hatten es ja gerade zum Thema Probenarbeit. Ich denke, was auch nie verloren gehen darf, ist die Wertschätzung dessen, was man überhaupt macht, weil eigentlich ist es ein sehr großes Geschenk, einfach mit tollen Musikern zusammen auf der Bühne zu sitzen und Auftritte zu gestalten. Ich denke, das ist auch eine Eigenschaft, die einfach über schwierigere Phasen auch mal hinwegträgt oder generell auch beflügelt, wenn man dann, sagen wir mal, lange Auftritte spielt und dann auch wirklich an die Grenzen vielleicht mal geht, dann merkt man aber dann auch in der Zukunft, dass es einen stärker macht und dass dann sich einfach durch so Grenzerfahrungen neue Routinen einspielen und andere Sachen dann wiederum leicht fallen. Man wächst aus meiner Erfahrung heraus gerade bei solchen Erlebnissen dann als Kapelle sehr gut zusammen und entwickelt die Routine, die es braucht für die Auftritte.
Ja, da gebe ich dir recht. Also es hat sich dann unsere Besetzung tatsächlich bis zum Ende hin nicht mehr verändert, großartig. Also das war ja, also du musst dich ja, wenn du dann Europameister bist, tatsächlich mit manch unschönen Kommentaren, also man muss sich nicht damit befassen, rein theoretisch, aber sie ploppen halt auf. Und ein Kommentar war also ungefähr, ja, eben, der hat ja die Profis nur eingekauft für diese Europameisterschaft. Und wer uns aber verfolgt hat, der musste dann leider feststellen, dass eben die Jahre nach der Europameisterschaft sich auf der Bühne, bis auf eben ganz wenige Ausnahmen, das war meistens einfach, weil die terminlich irgendwie verhindert waren und halt entsprechend dann ersetzt werden mussten. Aber es waren ganz, ganz wenige Aushilfen. Und von daher, also da gebe ich dir voll recht, nach so einem Wettbewerb, vor allen Dingen, wenn er dann noch erfolgreich ist, das schweißt schon gut zusammen.
Ja, und diesen Kit, nenne ich es jetzt mal, zwischen den Musikern, den braucht es auch, um Musik zu machen. Ich habe es jetzt bei mir ganz stark gemerkt. Klar, man lernt stilistisch in der Blasmusik ja auch ganz viel über die Jahre, aber ich habe vor allem realisiert, dass jetzt bei der Jonge Remsdaler die Rhythmussektion auch ja, mehr oder weniger konstant war, bis auf ein, zwei, über 10 Jahre hinweg. Und es gibt einem so eine Stabilität, wenn man einfach weiß, okay, wie spielen die anderen. Und das gibt einem Sicherheit und vor allem den Melodieregistern Sicherheit.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ich dir unbedingt stellen wollte. Ich habe nämlich mal bei einer Aushilfstätigkeit bei den Herzfelder Musikanten vom Hermann Rupp damals gehört, dass die Melodiebläser sich quasi auf den Rhythmusteppich einfach drauflegen können sollen. Ja. Denn je stabiler die Rhythmusgruppe, sprich Schlagzeug, Posaune, Tuben, desto leichter kann die Melodie spielen. Mhm. Wie ist da deine Erfahrung als Flügelhornist zum Beispiel in der Kapelle der Kapellmeister oder generell in der böhmischen Blasmusik?
Ja, also ich würde das auch so sagen. Wenn der Maschinenraum einfach stabil läuft, dass die Tuben und die also sauber auf Tuben sauber auf der 1 sind, Schlagzeug, je nachdem wie der Schlagzeuger spielt, ob der die 1 noch mitnimmt oder ob der nur auf der Uns spielt, aber wenn dieses System Tuba, Schlagzeug, Posaune wirklich kompakt ist und jetzt gar nicht so sehr quasi, ich sage jetzt mal, eiert, so Richtung 6/8, wie das ja auch manche machen, dann ist es zum einen für die Klarinetten leichter und für die Melodie auch, weil die kommen dann fast nicht mehr aus. Dann bleibt, dann wenn die 1 eben schwer ist, sprich die wichtigste Zählzeit im Takt, dann kommen die anderen Melodiespieler eigentlich gar nicht mehr aus. Ja.
Ja, und dann merkt man eben am schönsten, wenn es nahtlos ineinander greift, also du hast ja die Klarinetten gerade angesprochen.
Ja.
Die können ihre 16. Nebenfiguren oder was auch immer Läufe schöner unterbringen.
Ja.
Und die Melodie weiß auch, wie sie dann phrasieren muss und ja, dann legt sie es übereinander.
Ja, richtig. Und ich sehe das genauso wie Michael Klostermann, oder der hat den schönen Spruch gesagt und ich finde das sehr, sehr gut und sehe das auch so, dass die Leute, die Musiker müssen agieren. Würden sie nur reagieren, wären sie immer zu spät. Mhm. Weil wer reagiert, der braucht ja irgendeinen Impuls, auf den er reagiert. Und dann ist aber die Zeit läuft ja weiter oder der Beat läuft ja weiter. Also von daher, das Agieren ist wichtig und nicht das Reagieren.
Sprich aber, folglich heißt es, wenn man agiert und nicht reagiert, geht es auch mit blinder Verlässlichkeit einher.
Ja, genau. Ja, richtig. Wenn die Truppe zusammengespielt ist, und ich freue mich da in dem Zusammenhang wirklich dann auf das Probenwochenende mit euch, das wir da in 3 Wochen schon, also Anfang März,
genau,
gemeinsam halten. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, weil im momentan sehr viel rumkommen diesbezüglich mit Workshops, und ich lerne da auch jedes Mal dazu. Und es macht einfach ultra Spaß. Vor allen Dingen, wenn dann am Ende des Tages wirklich die Erkenntnis vorherrscht, so, ja, es klingt jetzt anders als heute Morgen. Ja, dann ist es natürlich doppelt schön.
Ja. Ja, und man kann auch jedes Mal dann noch Impulse mitnehmen. Also gerade bei den Remsdaler hatten wir jetzt Workshops mit Matthias Joos, Michael Mayer, Wilfried Rösch, Bertolt Schick waren auch schon da. Und ja, jeder hat da seine Philosophie. Dann gibt es eben die Kongruenzen zwischen den verschiedenen Dozenten. Und dann kann man die Quintessenz quasi für sich mitnehmen.
Ja, ja.
Genau, da freuen wir uns aber auch schon drauf, mit dir da 1-2 Tage verbringen zu dürfen, Daniel.
Ja, das wird lustig, ja. Ich freue mich.
Genau. Die Freude an der böhmischen Musik, die begleitet dich ja schon einige Jahre. Jetzt ist es ja so, es gibt die verschiedenen Genres. Du hast vorher Flato Kumpan angesprochen. Ja, seines Zeichens ein Trompeter in der mährischen Blasmusikszene, war bei uns damals auch sehr populär. CDs gekauft, Zeltfeste besucht mit ihm und auch Stücke nachgespielt, versucht nachzuspielen, um es genauer zu sagen. Und trotzdem tut man sich ja dann manchmal schwer, Polkas einzuordnen in die entsprechende Stilistik. Es gibt ja böhmische Blasmusik, die mährische Blasmusik und die Egerländer Blasmusik ist ja auch noch so eine, ja, eine Gruppe in dieser Menge. Wie sieht denn da aus deiner Erfahrung heraus die Unterscheidung aus böhmisch, mährisch, Egerländer Blasmusik?
Also, die Egerländer Blasmusik und die böhmische Blasmusik ist meiner Meinung nach sehr identisch. Ich würde behaupten, dass das, was Ernst Mosch gemacht hat, der hat ja eigentlich böhmische Blasmusik gemacht. Die haben sich zwar Egerländer Musikanten genannt, aber das war ja böhmische Blasmusik. Und es kam aus Böhmen. Ja? Es gibt ja heute noch, sehr viele Melodien, die der Mosch aus dem Böhmerland eben genommen hat, hat das arrangieren lassen von Franz Bummel. Und das sind Melodien, die heute noch im ja eben eher tschechischen Teil dann gespielt werden. Ne? Und die Unterscheidung meiner Meinung nach zwischen böhmischer und mährischer Blasmusik ist die, dass die böhmische Blasmusik eben die 1, die Zählzeit 1 als eben schwere Zählzeit hat und die mährische Blasmusik eben vom Rhythmus her eher auf die Und als schwere Zählzeit geht. Das, denke ich, kommt auch aus dieser slawischen Musik, ne? So ungarischer Tanz oder so, oder wenn man so dieses Da-da, Da-da, ne? Und das steckt ja ein Stück weit auch in der mährischen Blasmusik drin. Also denke ich, ist das sehr nah beieinander. Und obwohl es aus dem gleichen Land kommt, also damals Tschechoslowakei, heute halt ne, Tschechische Republik, dass die böhmische Blasmusik eigentlich ganz was anderes ist als die mährische Blasmusik. Mhm. Ja. Und die Egerländer Blasmusik, ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, das ist sehr deckungsgleich mit der böhmischen Blasmusik. Dass es jetzt hier manche Arrangeure gibt, die einfach ein bisschen anders arrangieren, gerade die Sachen, die Egerländer halt heute spielen, ist ja doch was anderes, wie das, was Mosch gespielt hat. Ja. Also von daher weiß ich nicht, ob man das jetzt als neue, also als eigene Gattung irgendwie klassifizieren kann.
Ja, also es fällt vor allem auf, dass in der mährischen Blasmusik sehr hoch und sehr virtuos gespielt wird. Manchmal auch ja viele Läufe mit drin verpackt sind, denen Stücke, wohingegen die böhmische Blasmusik für mein Empfinden bodenständiger ist.
Ja, wobei, wenn ich dich da unterbrechen darf, meiner Meinung nach ist dieses lauter, schneller, höher einfach ein, ich sage jetzt mal, eingedeutschtes Phänomen. Weil hört man sich wirklich alte tschechische, also alte mährische Aufnahmen an, da ist es bei Weitem nicht so etabliert, dieses bei der Wiederholung dann quasi das zweite Flügelhorn oktaviert zu spielen. Das gab es da nicht, war nicht so etabliert. Meinem Empfinden nach, und ich bin da gern offen, wenn mir das jemand wirklich sauber erklären kann oder quasi ja darstellen kann, war da mitunter die Blaskapelle Gloria dafür verantwortlich, dass das bei uns in Deutschland so
so populär wurde.
Ja, so populär wurde, danke, ja. Weil, also da gibt es ja Aufnahmen, Videoaufnahmen, sehr gute für meine, also wie ich finde, aus Österreich. Ich glaube, Mardenschlag oder Mardetschlag, ich weiß es gar nicht. Da hat die quasi Flado-Kumpan-Riege, also mittlerweile 12 mährischen, die haben da in großen Teilen noch bei Stanek Gurski mitgespielt, also bei Gloria. Und die haben ja da eben in einer Virtuosität gespielt, was ja damals, da gab es ja nichts, was irgendwie annähernd quasi an diese Virtuosität rankam. Und ich glaube einfach, dass die tschechischen Kapellen, allen voran eben Gloria, und das damals dann erkannt hat, so ungefähr, wenn wir da das drüber spielen so und quasi ein Solo nach dem anderen raushauen, dass das den Deutschen oder dem, sage ich mal, deutschsprachigen Raum ganz gut, dass es da ganz gut ankommt. Und dann...
Mhm. Ja, jetzt, wo du das sagst, ja.
Ne? Also ich weiß nicht, ob das von vornherein so... Also das war eine Entwicklung sicherlich und jetzt wird teilweise einfach nur noch mehr... und da stehe ich dazu, es geht gar nicht mehr um Eleganz, sondern es geht nur noch mal um Höhe und um irgendwie zu zeigen, dass man auch nochmal ein F3 oder mal ein G3 spielen kann, aber es wird meiner Meinung nach dahingehend viel zu viel übertrieben.
Hm. Ja, ich meine auch mal gehört zu haben, dass gerade mährische Blaskapellen auch bei sich daheim eine ganz andere Art von Musik machen als bei uns.
Ja.
In Deutschland.
Ja, gibt es ja auch einiges an Videos mittlerweile auf YouTube, wo man das eigentlich ganz gut nachvollziehen kann. Da geht es ja auch schon darum, oder geht es ja auch schon da los, dass die in Tschechien immer ein Gesangspaar dabei haben.
Mhm.
Was ist bei uns ja, wenn die nach Deutschland fahren, ist da ganz selten mal ein Gesangspaar dabei. Ja. Was ich sehr schade finde, weil eben, das ist ja, das macht ja die Volksmusik eigentlich aus. Und da wird auch sehr viel getanzt in Tschechien. Und diese Kultur da, die gibt es bei uns ja so leider nicht mehr oder hat es, glaube ich, gar nicht in der Intensität gegeben.
Ja, gibt es nicht überall, das stimmt. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Grenze vom Egerland zur bayerischen Region geht, also Richtung Regensburg, da Neu-Alpenreuth zum Fest der Blasmusik, da gibt es schon noch einige, die tanzen. Aber jetzt im gängigen Zeltfest hat es eigentlich keinen Platz. Ja,
ja, leider. Ich muss da auch sagen, ich zitiere da Michael Klostermann, den ich sehr schätze, übrigens, aber ich glaube, das hört man durch, wenn ich ihn. Der sagt, würden die Blaskapellen zum Tanz aufspielen und nur zum Tanz aufspielen, wäre die Musikauswahl zweitrangig, wenn nicht sogar drittrangig.
Mhm.
Weil dann geht es darum, dass einfach eine gute Mischung herrscht aus Polka und Walzer möglicherweise und gut, vielleicht auch mal ein Slow Rock, also oder ein Tango oder sowas, ja, gibt es ja auch ganz viel, oder gibt es ja auch Literatur und ich bin überzeugt davon, dass die Tänzer auch gern mal dann sowas tanzen, aber ja, das ist eben, der Tanz ist halt nicht mehr, ist halt, gibt es halt nicht mehr oder gibt es gar nicht, leider, bei uns.
Ich kann mir auch nicht erklären, wie das kommt, ja, aber eigentlich macht es ja Spaß.
Vielleicht, und da das sieht man ja doch relativ häufig in unserer Gesellschaft, dass vieles in Zyklen läuft. Zum Beispiel, das geht mit der Tracht los. Tracht war lange Zeit total out und irgendwie altmodisch und keine Ahnung. Und mittlerweile, so seit guten zehn Jahren, eben laufen die Jugendlichen wieder mit Tracht auf die Feste und in die Zelte. Und ich weiß nicht, eben bei euch ist ja Vasen.
Mhm, genau.
Das gibt es ja bei uns so nicht, aber da denke ich mal, ist auch sehr viel Tracht unterwegs unter den Jugendlichen.
Doch, ja. Wie du schon sagst, also vor 10 Jahren ist man auch im T-Shirt oder kurzer Hose ins Zelt gegangen. Und mittlerweile sieht man eigentlich nur noch Tracht.
Genau, und ich denke, dass, also da ist es auch in Zyklen verlaufen. Und ich denke, dass das jetzt, dass zum Beispiel sehr viele große Besetzungen aufhören. Das ist auch nur ein Zyklus. Ja, momentan schießen die kleinen Besetzungen eben wie Pilze aus dem Boden, aber ich bin überzeugt davon, dass der Markt da irgendwann auch gesättigt ist, weil es einfach dann irgendwann nichts mehr Neues gibt. Mhm. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere dann wieder eine große Besetzung, also ein großes Orchester, sowas eben wie Klostermann, Guido Hennen und so weiter, ja, dass die dann wieder einfach mehr, also wieder populärer werden und wieder mehr Anfragen haben und auch wieder mehr Konzerte spielen. Und von daher, vielleicht läuft es ja bei den Tänzen, bei den Tanzveranstaltungen auch so, dass die einfach wieder populärer werden. Man muss sich halt, glaube ich, als Veranstalter einfach mal trauen und das ja entsprechend mal veranstalten. Vielleicht ist ja jetzt schon die Nachfrage da, aber es gibt kein Angebot. Mhm. Kann ja auch sein.
Ja, ja, bestimmt. Ja, also ich war vor gut 10 Jahren auch mal auf einem Fest beim Musikverein Weißbuch und da gab es eine ausgeschriebene Tanzfläche direkt neben der Bühne und da war schon,
ja,
also es haben sich schon Leute gefunden, die das auch genutzt haben, das Angebot. Ja,
ja. Letztendlich wahrscheinlich muss es auch an dem Abend, es muss halt ein Pärchen anfangen oder vielleicht 2 oder 3 und dann, glaube ich, wird es ein Stück weit auch zum Selbstläufer, weil dann ist man ja nicht der Einzige oder der Erste, sondern dann, wenn sich da, glaube ich, 2 oder 3 Pärchen finden, die einfach den Anfang machen, dann könnte man vorstellen, dass das dann schon wird.
Mhm. Ja. Den Anfang, Daniel, den musstest du auch machen, den durftest du machen, als es darum ging, deinen eigenen Musikverlag zu gründen. Mhm. Das hat sich ja inzwischen dahingehend weiterentwickelt, dass du auch wie bei mir jetzt letztes Jahr Kurse im Bereich Arrangement und ja, Sätzen von böhmischer Blasmusik für Besetzungen aller Art. Das geht bestimmt vom großen Blasorchester bis hin zur 7er Besetzung. Da hast du ja schon ganz viele verschiedene Klienten mit verschiedenen Bedürfnissen. Und ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang einfach auch ja, den Mut gebraucht hat, wie jetzt zum Beispiel beim Tanzen, den ersten Schritt zu machen und die Idee auszuprobieren. Du hast mir auch während unserer Kurstermine erzählt, dass es da auch immer Phasen gibt, die gut laufen, schlecht laufen, wie immer im Leben, auch Zyklen einfach. Wie hat dich Melikus auch als Mensch weitergebracht, gerade im Zuge des Konfrontiertwerdens mit solchen Herausforderungen und Entwicklungsstufen?
Ja, also Melikus hat mich, um die Frage schon mal zu beantworten, sehr verändert. Also es ging da los, als ich einfach ein bisschen negative Erfahrungen mit anderen Verlagen gemacht habe und ich aber einiges an Material quasi in der Schublade hatte und ja, es war dann schon die erste Herausforderung eigentlich vom eigenen Mindset her zu sagen, ich trete jetzt als Konkurrent quasi in den Markt ein von den Leuten, denen ich eigentlich eben Stücke von mir gegeben habe, also in Verlag gegeben habe. Und ja, wie soll ich sagen, ich habe damit 2019 angefangen, also das war das letzte Jahr in Mainz. Und es gibt da so ein schönes Sprichwort, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne oder so ähnlich. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, so ist es. Und doch. Das war, ich habe teilweise bis in der Früh um 3 habe ich Noten gelayoutet, habe ich irgendwie rumprobiert mit Notenschreibprogrammen. Damals hatte ich noch Finale, wie ich das jetzt so hinbringe, dass es irgendwie schön ausschaut und standardisiert ist und so weiter. Und also war ultra motiviert und habe dann irgendwann mein Gewerbe angemeldet und habe mir dann einen Online-Shop, das war damals ein, der erste Shop war ein Jimdo, so ein Homepage-Baukasten da. Ne?
Der aber Jimdo kenne ich auch noch, ja.
Völlig zweckmäßig und hat für damalige Verhältnisse total ausgereicht. Das war alles gut. Und naja, dann habe ich die ersten Noten online gestellt. Das ging dann auch einher mit der ersten CD-Produktion von Mission Böhmisch. Also die Noten, die habe ich dann, das waren dann die ersten Notensätze quasi, die ich da im Shop hatte. Und das ging super los. Also für das, dass mich niemand kannte, muss ich sagen, hatte ich gute Umsätze. Und dann, ja, 2020 kam halt dann die Krise im wahrsten Sinne des Wortes. Der Notenmarkt wurde ja, also auch der ganze Musikmarkt wurde ja total durcheinander gebracht. Und das war eine sehr starke Herausforderung. Nicht nur jetzt, was den Musikverlag anbelangt, sondern auch das Unterrichten, also die Pädagogik. Ne? Also plötzlich musste man online Musikunterricht geben. Also das war schon eine Herausforderung. Und mittlerweile, sagen wir mal so, ich würde behaupten, jetzt in 2023, Mitte ungefähr bis jetzt, wird's besser oder ist es wieder gut? Ich habe jetzt keinen Vergleich einfach zu ich sage mal Vorkrise dahingehend, weil ich da einfach wirklich am Anfang war. Also ich habe jetzt da keine belastbaren Daten, die ich da heranziehen kann, ob es jetzt quasi auf Vorkrisenniveau ist oder nicht oder wie auch immer. Aber letztendlich war dann aufgrund der ganzen Geschichte, dass der Musikverlag alleine einfach nicht reicht und auch das Unterrichten mir einfach irgendwann durch diesen ewigen Online-Unterricht auch keinen Spaß mehr gemacht hat, also den Instrumentalunterricht online zu machen. Mhm. Ja, irgendwann die Idee gereift, okay, schon online irgendwas zu unterrichten, aber halt kein Instrument. Und der allererste Gedanke war, ich biete Online-Kurse für die D1, D2, D3 Theorieprüfung an.
Ah, okay. Mhm.
Das war der allererste Gedanke. Hab da mit ein paar Kollegen telefoniert, mit ein paar Kumpels. Hey, du bist doch auch Ausbilder. Wie würdest du das sehen? Und hin und her. Und das war so gemischtes Feedback. Die einen sagten, boah, das könnte echt gut klappen. Und die anderen sagen oder haben so gemeint, also ich glaube, es wäre besser im quasi ja live halt vor Ort mit den Schülern zu arbeiten. Ne? Weil wie oft ist es so, dass die Schüler ja auch während des Corona-Lockdowns dann irgendwie, der Unterricht lief zwar, aber quasi, also am einen Bildschirm lief der Unterricht, am anderen Bildschirm lief Netflix oder so. Ne?
Also, ja.
Also von daher.
Ist dann auch vielleicht altersbedingt.
Ja, schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann überlegt, was kannst du und was gibt es noch nicht? Weil das ist ja für eine Geschäftsidee immer gut, wenn man eben sich auf das fokussiert, was man kann. Und ich würde jetzt mal behaupten, komponieren und arrangieren, das geht. Ob es jetzt gut ist oder nicht, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber letztendlich habe ich mich das zugetraut, das eben auch so anzubieten und zu vermitteln. Da war aber wirklich dann auch ein Mindset-Shift notwendig, weil das am Anfang schon echt schwierig war für mich, da Geld zu verlangen.
Einfach weil der Glaubenssatz bestand, es ist nichts wert, oder wieso hattest du da Schwierigkeiten?
Ja, auch so ein Stück weit hatte immer mehr die Angst im Kopf zu dem Zeitpunkt, was ist, wenn meinem Schüler das nichts hilft? Also wenn die Methode, die ich anwende, quasi nicht zum Erfolg führt. Und da hat die einfach sehr großen, ich glaube, Respekt ist das falsche Wort. Es war wirklich eine Angst eigentlich, dass irgendjemand mal, einer meiner Schüler, dann zu mir sagt, boah, jetzt habe ich da viel Geld ausgegeben und ich kann es immer noch nicht oder so. Ja.
Und das blockiert einen dann natürlich auch.
Genau, richtig. Das blockiert einen. Aber trotz alledem habe ich mich dann irgendwann wirklich da zusammengenommen und habe dann gesagt, und jetzt starte ich. Und so kam es dann auch, dass ich das Angebot letztendlich dann auf Social Media vorgestellt habe. Und es hat wirklich keine 2 Tage gedauert und ich habe die erste Anfrage gehabt. Damals aber noch sehr blauäugig auch im Marketing unterwegs gewesen, habe viel zu sehr auf organisches Facebook quasi gesetzt. Also was ist organisches Facebook? Quasi du postest halt jede Woche oder jeden Tag irgendeinen Beitrag auf deiner Seite, aber du lässt es nicht mit bezahlter Werbung ausspielen an potenzielle Kunden. Ja? Und das hat eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und von daher waren es dann teilweise echt anstrengende Monate, auch finanziell gesehen. Bis ich dann irgendwann YouTube für mich entdeckt habe. Und auch da war wieder ein Mindset-Shift notwendig, einfach sich das zu trauen, oder dass ich mir das getraut habe, wirklich eine Kamera einzuschalten und der Kamera zu erzählen, wie man Polka komponiert, ja.
Ja. Da muss man erst mal Hemmungen loswerden, denke ich, auch wenn man schon vor Leuten gestanden hat.
Ja, tatsächlich. Und ich habe teilweise für die Videos 3-4 Stunden gebraucht, weil ich einfach ein kleiner Versprecher, und ich habe sofort alles gelöscht, weil mir gedacht habe, um Gottes Willen, wenn es jemand sieht, der sich dann über mich lustig macht. Ne? Also eben auch wieder so ein Mindset-Problem gehabt.
Ja, ich kenne das. Ja, aber das dann eigentlich total ungerechtfertigt. Da darf man sich dann keinen Kopf lassen, auch wenn sie es Kopf machen, auch wenn sie es jetzt so leicht sagt.
Ja, ja, richtig. Und irgendwie habe ich aber dann trotzdem festgestellt, es kommen mir Anfragen zum einen und zum anderen irgendwie, ich habe jetzt keine Hate-Kommentare oder so irgendwas bekommen in Richtung, haha, du bist ja ein Clown oder so, ja, oder irgend sowas. Gar nicht. Und ich denke, um deine Frage nochmal aufzugreifen mit den Herausforderungen, die Herausforderung oder die, ich sage jetzt mal, Lösung des Problems, beginnt immer im Kopf. Und wenn du anfängst, zuerst das Negative zu sehen, dann wirst du eben dich nur blockieren und du wirst nie weiterkommen. Und am Ende vom Tag oder vom Ende von der Zeit wirst du niemals wissen, ob es funktioniert hätte, wenn du es nicht probiert hast. Das ist das, was mich Melikus, egal ob Musikverlag oder Akademie noch mehr tatsächlich, sehr verändert hat, dass ich bei Herausforderungen oder auch bei Projekten, die ich in Angriff nehme, mich nicht in erster Linie auf alles Negative fokussiere, sondern die positiven Folgen reflektiere. Natürlich muss man über Nachteile oder über Probleme und Hindernisse auch nachdenken, aber Probleme und Hindernisse dürfen meiner Meinung nach nicht zentral für die Entscheidung herangezogen werden, weil dann macht man es nicht. Meistens sind es eben wie bei mir auch nur Glaubenssätze, Mindset-Probleme, die dich blockieren.
Wie schaffst du es dann trotzdem, Daniel, dass eben, falls mal ein solcher Moment eintreten sollte, dass die Probleme nicht in den Fokus rücken und erstmal beiseite geschoben werden oder die Zweifel? Was hat sich da aus deiner Erfahrung heraus bewährt? Klar, ich meine, man kann eine positive Grundhaltung haben und auf jeden Fall auf den Mut, Dinge auszuprobieren, den braucht es ja auch.
Ja.
Zum Beispiel beim Komponieren, dass man da einfach seiner Kreativität freien Lauf lässt.
Ja.
Aber trotzdem kann es ja manchmal Schüler geben, die Zweifel haben, vielleicht auch Angst, einen Fehler zu machen, oder das lässt sich ja aufs ganze Leben übertragen. Was hat sich da aus deiner Erfahrung heraus bewährt im Umgang mit solchen Situationen?
Es klingt jetzt hart, aber es ist so, spreche nicht mit Menschen oder lass dir keinen Ratschlag von Menschen geben, die nicht da sind, wo du hin willst.
Mhm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine pauschale Kritik gegen sowohl meine Eltern als auch grundsätzlich Eltern, weil letztendlich steckt ja da auch, wenn die dir von einem Projekt oder von irgendwas abraten, ja trotzdem der Gedanke dahinter so ungefähr, eben übernimm dich nicht und dass du keinen Schaden erleidest. Aber wenn du dich mit Menschen und wenn du das ist natürlich ein bisschen eine Arbeit, quasi Menschen zu finden, die quasi das erreicht haben, wo du möglicherweise hin willst. Aber wenn du dich mit denen unterhältst, dann nimm die Ratschläge von denen an und eben nicht die Ratschläge von den Leuten, die gar nicht wissen können, zum einen, wie das so ist, ja.
Mhm.
Thema Selbstständigkeit, ja, zum Beispiel, du bekommst wahnsinnig viele Ratschläge von Leuten, die nie selber selbstständig sind, ja, und dreimal darfst du raten, wie die Ratschläge lauten. Mach es nicht, ja, weil wenn du mal krank bist, dann quasi fällt dir dein Einkommen weg, so ungefähr, ja. Und wenn du aber zu einem Selbstständigen gehst und fragst ihn, hey, ich würde mich gern selbstständig machen, dann ist es, bin immer 100% sicher, dass es die überwiegende Mehrzahl dieser Selbstständigen sagt, mach's, ja, probier's, und wenn du es nicht schaffst, dann hast du es wenigstens probiert, ja, und du kannst dir keinen Vorwurf machen, weil Scheitern und Fehler machen gehört immer dazu, ja, das ist unausweichlich. Man sollte halt die Fehler dann kein zweites Mal machen, ja. Also das wäre natürlich dann wichtig. Genau. Aber von daher, das ist so tatsächlich meine Strategie mittlerweile, wenn ich an ein neues Projekt rangehe oder an eine neue Sache, dann frage ich tatsächlich nicht, zum Beispiel bei meinen Eltern nach. Ja. Wie gesagt, gar keine Kritik. Ich mag sie gerne und sie haben mir ganz, ganz viel ermöglicht. Aber wenn ich zu denen sage, Selbstständigkeit, ja, nee, lass gehen. Lass sie lieber anstellen und dann hast jeden Monat dein Einkommen. Mhm. Ja. Und das kann wahnsinnig demotivierend sein, wenn man dann nur solche Ratschläge bekommt. Ja,
ja, das glaube ich, und ich denke, das haben auch viele der Zuhörer schon erlebt, dass man mit Euphorie irgendwas startet und dann aber die Idee teilt und Gegenwind bekommt in irgendeiner Form.
Richtig, wie ich vorhin sagte, ne, also jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist einfach, du möchtest Bäume ausreißen, ja. Aber irgendwann kommt der Moment, und das kann manchmal ganz schnell gehen, wo man dann ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, ja.
Mhm. Das stimmt. Und was tust du dann für dich, Daniel, wenn du auf dem Boden der Tatsachen landest? Klar, dann helfen Gespräche mit in gewisser Weise vielleicht Mentoren, die schon da sind, wo man selber hin möchte.
Ja.
Tust aber auch was für dich selber, um mit Zweifeln, Ängsten umzugehen, mit Hemmungen vielleicht sogar.
Ja. meine zukünftige Frau. Also ich weiß jetzt auch nicht, wann der Podcast rauskommt. Möglicherweise sind wir zu dem Zeitpunkt noch verlobt, aber wir heiraten dieses Jahr.
Ja, schön.
Und das kann ich mit der vollsten Überzeugung sagen, dass Moni und ich nicht nur ein Paar sind, sondern wir sind ein Team. Wir reden über alles. Es gibt nahezu, also ich wüsste jetzt kein Geheimnis, was ich ihr irgendwie noch, also keine Sache von mir, die sie nicht weiß von mir. Wir reden viel über Selbstständigkeit, wir reden viel über die Arbeit, wir reden ja, viel über Projekte, über die Zukunft und natürlich auch über Niederlagen. Das gehört auch dazu. Und letztendlich, was machst, wenn du vor den Altar gehst? Du schwörst dir ja auch quasi ja, die Treue zu halten in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist wahnsinniges, ja, es ist wahnsinniges Seelenbalsam, wenn man einfach weiß, ich habe einen Menschen, der weiß, wie ich ticke, dem kann ich alles erzählen und ich bekomme keinen ja, Seitenhieb im Sinne von das hättest aber, also das hätte ich dir ja schon gleich sagen können, weil das, also sowas, das packe ich gar nicht, ja, wenn ich jemanden mit jemandem über ein Problem reden möchte oder einfach, aber dass ich mir öffne dem gegenüber und erzähle, ja, ich habe mir das eigentlich so und so vorgestellt, aber letztendlich kam es dann doch so und so. Und dann kommt, ja, das hätte du schon gleich sagen können. Ja, das ist meiner Meinung nach das Allerletzte, was du in dem Moment hören möchtest. Ja, sondern
richtig, ja.
Und da weiß ich einfach, dass das bei ihr niemals kommen würde. Von daher, ja, bin ich sehr froh, dass ich sie habe. Von daher, Moni, wenn du das hörst, ja.
Ja, du, dann würde ich sagen, ihr hört auf jeden Fall nach eurer Trauung nochmal rein und falls es je mal eine Zeit geben soll, die schlecht läuft, dann soll der Podcast dazu dienen, euch wieder in die richtige Bahn, auf den richtigen Kurs zu bringen.
Ja, das stimmt, ja. Ja. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ja, stimmt.
Ja, aber ich kann dich da voll und ganz verstehen, Daniel. Mir geht's auch so, es sind einfach solche Dinge, manchmal so Kleinigkeiten, die dann einfach von viel Vertrauen zeugen und von ja viel Achtung gegenüber des Partners.
Ja.
Und dafür bin ich selber auch unglaublich dankbar. Jetzt vor unserem Gespräch haben wir noch zu Abend gegessen. Und dann hat die Lena auch gemeint, komm, lass stehen, musst dich jetzt nicht stressen, jetzt gehst du zu deinem Interview und dann.
Ja. Ja.
Das ist einfach so ein Geschenk, ja.
Es ist so und ach, das ist macht das Leben so schön irgendwie, wenn man eben jemanden hat, mit dem man wirklich Pferde stehen kann und der, wie es vorhin schon gesagt hat, der dich nimmt, wie du bist und der auch mal Verständnis hat und der dich halt einfach auffängt, wenn es da mal im freien Fall bist und das ist ja sehr, sehr schön. Freut mich, dass das bei dir auch der Fall ist.
Ja, und da möchte ich dir gleich ein unmoralisches Angebot machen, denn wenn ihr mal wortwörtlich Pferde stehlen möchtet, kommt da vorbei. Die Lena ist beim Stall.
Ah.
Und da gibt es okay. Tatsächlich ein kleines Pony, der heißt Krümel, der ist vielleicht 95 Zentimeter, einen Meter Stockmaß, oder nee, nicht mal Stockmaß, halb Körpergröße. Und den dürft ihr dann entführen, wenn ihr möchtet.
Den dürfen wir dann entführen, okay, gut, ja.
Schön.
Schauen wir mal.
Ja. Lieber Daniel, das klingt ja sehr spannend und ich denke, diese Spannung, die macht es dann auch letzten Endes aus, was das Leben aufregend macht und Mut wird ja in irgendeiner Form immer belohnt. Entweder man lernt was einen persönlich weiterbringt,
ja.
Oder es eröffnen sich neue Möglichkeiten.
Das stimmt, ja.
Und ich kann für mich nur sagen, die Entscheidung damals bei dir in den Kurs zu gehen, die hat mich nicht nur musikalisch weitergebracht, sondern auch persönlich konnten wir uns, jetzt habe ich gerade einen Frosch im Hals, über viele Dinge austauschen, für die ich dankbar bin.
Das stimmt. Und ich sag's mal ganz salopp, wenn ich, dann muss das rausschneiden, aber mir scheint jeden Tag die Sonne aus dem Arsch. Ja, wenn ich Kompositionen geschickt bekomme, Aufnahmen aus den Musikproben geschickt bekomme und ich mir einfach immer dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, immer wieder reflektiere, dann wenn ich die Aufnahme anhöre, dann denkt man immer so über die Leute nach, wie hat man sie kennengelernt und hin und her. Und das macht so ultra Spaß, mit solchen Menschen wie auch mit dir zu arbeiten oder gearbeitet zu haben, jetzt in deinem Fall. Und was ich an tollen Menschen habe kennengelernt. Mhm. Und ich möchte das, also man muss ja dazu sagen, ich kann natürlich nicht jeden nehmen. Ja. Und man muss ja erstmal, man telefoniert ja, wenn man sich bei mir auf der Homepage für eine Probestunde einträgt, telefoniere ich ja mit den Leuten. Und dann merkt man ja recht schnell, okay, passt es irgendwie zusammen, weil es sind ja 12 Wochen, die 12 Wochen sind sehr intensiv. Also du kannst ja gerne noch sagen, wie du das empfunden hast, aber es muss einfach passen. Und irgendwie habe ich es aber trotzdem geschafft, dass ich wirklich nur Leute im Unterricht habe, wo es einfach immer gut gepasst hat. Es hat nie irgendeine Situation gegeben, die jetzt irgendwie kritisch war, geschweige denn eben so ein Vorwurf, den ich mir immer irgendwie, wo ich immer Angst gehabt habe davor, dass er kommt, so ungefähr, das, was du magst, das klappt nicht bei mir. Und ja, es ist, macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn man auch sieht dann, dass die Leute erfolgreich sind und eben immer wieder Stücke dann schreiben, man die geschickt bekommt, auch gefragt wird, ob man sie in den Verlag nimmt. Mhm, das ist ja auch noch so eine Sache. Und ja, das war, wie du schon sagtest, bei uns ja auch so, dass wir uns viel über auch Selbstständigkeit, übers Leben unterhalten haben. Und das war für mich immer so Balsam.
Ja.
Wenn ich in den Unterricht gekommen bin, wenn ich vergleiche, als ich losgefahren bin, damals immer noch zum Instrumentalunterricht, also Instrumentalunterricht, das war immer Stress, ja, und jetzt musst du schnell was essen und dann musst du zusammenpacken und dann musst du los und hin und her, ja, und dann kommst du dahin und dann kommt der Schüler und sagt, ich konnte nicht üben, weil das und hin und her oder keine Ahnung.
Ne? Klassiker, ja.
Ja, genau. Und dann eben machst du sowas wie jetzt Kompositionsunterricht und die Leute, die das machen, die wollen das, die bleiben dabei, die schicken dir wirklich regelmäßig dann ihre Aufgaben und ihre Ergebnisse und das ist so toll, dass für mich immer diese Unterrichtsphase, wo ich wirklich dann vom PC saß, einfach die totale Entspannung war, weil ich wusste, okay, jetzt ist alles gut, du bist da, der Schüler ist da und alles läuft. Und genauso war es auch bei uns. Ich fand das mega.
Mhm. Ja, mir geht es auch so, Daniel. Also, wie du schon sagst, es war für mich auch wie so eine Oase quasi, in die man kommt, den Alltag wirklich mal ausblendet. Und ich denke auch, der Ton macht einfach die Musik. Durch deine entspannte Art hast du sehr dazu beigetragen, den Unterricht fordernd zu gestalten, aber auch lustig und entspannt. Und wir haben auch viel gelacht. Und es war auch cool, einfach so in die Details reinzugehen. Da haben wir zum Teil Takte analysiert, irgendwelche verrückten Ideen ausprobiert.
Ja.
Und was ich einfach weiß, jetzt noch, es ist ja schon bald ein Jahr her, aber ich hatte damals ein unglaubliches Momentum, einfach durch die Routine, dass man sich jede Woche, sagen wir mal, 3-4 Stunden im Schnitt mit Musik schreiben, mit Arrangieren befasst hat. Und auch von deiner Seite gab es so 2, 3 Impulse wie DV-Akkorde, Durchgänge und so weiter. Die habe ich bis heute abgespeichert und ich bin eigentlich davon überzeugt, mit dem Wissen heute viel leichter arrangieren zu können und mit mehr Sicherheit auch Komposition umsetzen zu können.
Ja, das kann ich dir jetzt zurückspiegeln, dass mich das auch gefordert hat, weil du der erste Schüler warst, der damals wirklich explizit nach Vorhalten, nach eben besonderen Akkorden und so, DV-Akkord und so weiter, dann auch explizit vorab schon gefragt hat. Und die natürlich schon wusste, natürlich, was das ist und dass man das, und aber halt wie man das einbaut, also das wusste ich auch noch, aber wie vermittelt man das, ne? Also wie kann man einen DV-Akkord didaktisch vermitteln, ja, und so. Und von daher, das geht mir heute noch so, dass ich von jedem Schüler immer wieder was mitnehme, weil einfach keiner gleich ist. Es gibt ganz verschiedene Charaktere einfach. Es gibt die ruhigeren, es gibt die, sag ich mal, extrovertierteren, wobei das gar nicht böse gemeint ist, im Gegenteil, ja. Und die einen, die einfach viel kreativer sind als die anderen, das kommt auch vor. Und man lernt, also ich lerne bei jedem Schüler nach wie vor dazu und versuche dann immer eben auch noch das rauszukitzeln, dass die ein bisschen kreativer werden, dass sie sich trauen, mal nicht 1-4-5-1 zu machen, obwohl das immer der Start ist, weil ich sage, wenn du das nicht verstanden hast, das System 1-4-5-1, ja, also Standardkadenz, dann brauchst du mit Moll gar nicht anfangen, ja, und so, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, es macht ultra Spaß und es ist immer wieder schön.
Ja, und immer wieder schön im Sinne von, es war ein toller Abend, kann ich auch nur zum Abschluss unseres Gesprächs so bestätigen, Daniel. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über deine Freude an der Musik, auch, wie gesagt, deine inspirierende Art weiß ich sehr zu schätzen. Und ich würde das Gespräch gerne enden lassen mit einer Metapher. Also ich bin ja sehr gern auf dem Segelboot unterwegs und wir fahren jetzt im April auf die Insel Amrum, um uns da den Leuchtturm mal anzuschauen. Und ich möchte dir einfach wünschen, dass du auch in stürmischen Zeiten immer deine Landkarte oder Seekarte im besten Fall dabei hast, um diese Stürme sicher zu meistern und deinen Kurs, deine Mission und das, was dein Herz dir sagt, nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich freue mich schon sehr, dich in ein paar Wochen dann mal persönlich zu treffen. Und wie gesagt, danke für das Gespräch und weiterhin viel Freude und alles Gute für deine Arbeit.
Ich sage auch nochmal vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Tatsächlich, dass du dich gemeldet hast bei mir damals. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und mit deinem Vorhaben, auch mal mit einem eigenen Verlag und so. Eben, diese Welt braucht Macher und du gehörst definitiv da dazu. Vielen Dank.
Ja, danke Daniel für deine netten Worte. Und auch an euch da draußen. Schön, dass ihr dabei wart heute bei diesem Podcast über die bayerisch-baden-württembergische Landesgrenze hinaus. Überwindet auch ihr Grenzen und ja, ich denke, wir wünschen euch einfach Spaß bei dem, was ihr tut. Und danke, dass ihr heute unsere Zuhörer wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war eine weitere spannende Ausgabe. Wenn dir die Sendungen gefallen, abonniere den Kanal und schenke uns eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir auch weiterhin interessanten Content produzieren, der dich weiterbringt. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß in deinem Erfolgsrhythmus.